20 Minuten später, als die Luft im Saal wegen des Rauchs zum Schneiden ist, erklingt der Gong. Sofort verstummen die Gespräche, die ausgelassene Stimmung bekommt eine religiöse Aura. Sowohl auf der Bühne wie auch im Publikum herrscht Schweigen, man hört nur den Lärm aus dem Restaurant nebenan. Michail, der weiterhin wie in Trance auf einen festen Punkt starrt, beginnt. Dies sagt der mongolische Mythos über die Entstehung der Welt. Ein wilder Hund erschien, der blau und grau war. Sein Schicksal war vom Himmel bestimmt. Seine Frau war eine Hirschkuh. Seine Stimme klingt anders. Weiblicher, sicherer. So beginnt eine weitere Liebesgeschichte. Der Jäger und die Beute begegnen einander und lieben sich. Den Gesetzen der Natur zufolge müsste einer den anderen zerstören, aber in der Liebe gibt es weder Gut noch Böse, gibt es weder Aufbau noch Zerstörung, es gibt nur Bewegung, und die Liebe hebt die Naturgesetze auf. Er macht eine Handbewegung und die vier auf der Bühne drehen sich um sich selber. In den Steppen, aus denen ich stamme, ist der wilde Hund ein weibliches Tier, empfindsam, imstande zu jagen, weil er seinen Instinkt entwickelt hat, doch er ist zugleich schüchtern. Er wendet keine rohe Gewalt an, handelt strategisch, er ist mutig und vorsichtig, schnell. In Sekundenschnelle kann er aus völliger Entspannung zum Sprung auf seine Beute ansetzen. Und die Hirschkuh? Denke ich als alter Geschichtenschreiber. Michail, der Geschichtenerzähler, spürte die Frage, die in der Luft lag. Die Hirschkuh hat männliche Eigenschaften. Sie ist schnell, weiß alles über die Erde. Beide bewegen sich in ihren symbolischen Welten. Zwei Möglichkeiten begegnen einander, und da sie ihre Natur und ihre Schranken überwinden, ermöglichen sie die Welt. Das will der mongolische Mythos sagen. Aus unterschiedlichen Wesen erwächst die Liebe. Aus dem Widerspruch schöpft sie Kraft. Konfrontation und Veränderung erhalten die Liebe. Als der italienische Dichter Dante die göttliche Komödie schrieb, sagte er, an dem Tag, an dem der Mensch der wahren Liebe erlaubt, sich zu zeigen, werden die wohlgeordneten Dinge heillos durcheinander geraten und alles aus dem Gleichgewicht bringen, was wir für sicher, für wahr gehalten haben. Die Welt wird wahr sein, wenn der Mensch zu lieben vermag. Bis dahin werden wir in dem Glauben leben, wir würden die Liebe kennen. Wir bringen jedoch nicht den Mut auf, uns der Liebe als dem zu stellen, was sie ist. Die Liebe ist etwas Wildes. Wenn wir versuchen, sie unter Kontrolle zu halten, zerstört sie uns. Wenn wir versuchen, sie einzusperren, macht sie uns zu Sklaven. Wenn wir versuchen, sie zu begreifen, stehen wir verloren und verwirrt da. Diese Kraft ist auf Erden, um uns Freude zu geben und uns Gott und den anderen Menschen näher zu bringen. Und dennoch, so wie wir heute lieben, kommt auf eine Minute Frieden eine Stunde Angst. Michail macht eine Pause. Der merkwürdige Gong ertönt wieder. Wie auch an den anderen Donnerstagen werden wir keine Liebesgeschichten erzählen. Wir werden Geschichten von Nicht-Liebe erzählen, werden sehen, was an der Oberfläche ist und begreifen, was darunter liegt, die Schicht, in der sich unsere Gewohnheiten, unsere Werte befinden. Wenn es uns gelingt, diese Schicht zu durchdringen, entdecken wir uns selber. Wer fängt an? Mehrere Leute heben die Hand. Michail zeigt auf ein arabisch aussehendes Mädchen. Sie wendet sich zu einem Mann, der allein am anderen Ende des Saales sitzt. Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie im Bett mit einer Frau impotent waren? Alle lachen. Der Mann gibt keine direkte Antwort. Fragen Sie mich das, weil Ihr Freund impotent ist? Alle lachen erneut. Während Michail spricht, beschleicht mich das Gefühl, dass sich hier vielleicht doch eine neue Sekte bildet. Aber ich sage mir, dass bei Versammlungen von Sekten niemand raucht, trinkt oder peinliche Fragen über die sexuellen Aktivitäten des anderen stellt. »Nein«, sagt das Mädchen mit fester Stimme, Aber ihm ist es schon mal passiert. Und ich weiß, dass Sie mir, wenn Sie meine Frage ernst genommen hätten, sagen würden, das ist mir schon mal passiert. Alle Männer in allen Kulturkreisen auf der Welt haben schon einmal erlebt, dass sie impotent waren, unabhängig von Liebe oder sexueller Anziehung. Häufig sogar bei dem Menschen, den sie am meisten begehren. Das ist normal. Ja, das ist normal. Ich hatte die Frage einmal einem Psychiater gestellt, als ich fand, ich hätte ein Problem. Das Mädchen fährt fort. Allerdings wird uns immer erzählt, die Männer könnten jederzeit eine Erektion haben. Wenn es nicht klappt, glauben sie, sie seien Versager, und die Frauen glauben von sich, sie seien nicht attraktiv genug. Da Impotenz ein Tabu ist, spricht der Mann darüber nicht mit seinen Freunden. Zur Frau sagt er den berühmten Satz, das passiert mir zum ersten Mal. Er schämt sich und entfernt sich von jemandem, mit dem er eine großartige Beziehung haben könnte. Würde er einen zweiten, dritten oder vierten Versuch zulassen? Würde er der Zuneigung seiner Freunde mehr vertrauen und die Wahrheit sagen, fände er heraus, dass er mit dem Problem nicht allein dasteht? Würde er der Liebe der Frau vertrauen, hätte er nicht das Gefühl der Demütigung. Beifall. Viele Männer wie Frauen stecken sich wie erleichtert eine Zigarette an. Andere Geschichten werden erzählt von Eifersucht, Verlassenwerden, Depressionen. Ich habe das Gefühl, in einer Gruppentherapie zu sitzen, höre aber nicht mehr richtig zu. Mein Sahir ist mit ganzer Intensität zurückgekehrt. Ich befinde mich im selben Raum wie der Mann, der mir die Frau weggenommen hat. Der Mann neben mir, der mich erkannt hat, fragt mich, wie ich es finde, und ich bin froh, antworten zu können. Ich weiß nicht, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Ich komme mir vor wie in einer Selbsthilfegruppe bei den anonymen Alkoholikern oder in einer Eheberatung. Aber was Sie da hören, ist das nicht Wirklichkeit? Kann sein, aber worauf soll das hinauslaufen? Indem wir uns gegenseitig unser Leben erzählen, finden wir heraus, dass die meisten Menschen das Gleiche erlebt haben. Das Gespräch wird vom Lärm des Gongs unterbrochen. Diesmal spricht der Alte, der an der Trommel sitzt. Lasst uns nun zum Ritual übergehen, zum Gefühl, das alles krönt und alles verwandelt. Für diejenigen, die heute das erste Mal hier sind, sei gesagt, dass der nun folgende Tanz unsere Fähigkeit entwickelt, die Liebe zuzulassen. Zigaretten werden ausgedrückt, das Gläserklirren verstummt. Eine eigenartige Stille legt sich wieder über den Saal. Eine der jungen Frauen betet. Herrin, wir tanzen dir zu Ehren. Möge uns unser Tanz bis in die Höhe fliegen lassen. Sie hat Herrin gesagt, oder habe ich mich etwa verhört? Ganz sicher hat sie Herrin gesagt. Die andere junge Frau zündet in vier Leuchtern Kerzen an. Das Licht wird ausgemacht. Die vier weiß gekleideten Figuren mit ihren weiten Röcken sind von der Bühne heruntergestiegen und haben sich unter das Publikum gemischt. Der zweite junge Mann stimmt mit einer Stimme, die aus seinem Bauch zu kommen scheint, einen fast halbstündigen Gesang an, der mich mit seiner Monotonie jedoch seltsamerweise den Sahir etwas vergessen lässt, mich entspannt, in eine Art Schläfrigkeit versetzt. Als der andere junge Mann aufhört zu singen, beginnen die Schlaginstrumente, der Metallteller mit den Ornamenten und die Trommel, einen Rhythmus zu spielen, der mich an die ursprünglich afrikanischen religiösen Zeremonien meines Heimatlandes erinnert. Die weiß gekleideten Gestalten drehen sich um sich selber, und das Publikum macht ihnen in diesem vollen Raum Platz, damit die weiten Röcke schwingen können. Der Rhythmus der Instrumente steigert sich, die vier drehen sich immer schneller, stoßen Laute aus, die keiner bekannten Sprache angehören, als redeten sie direkt mit den Engeln oder mit der Herrin, wie sie genannt worden war. Mein Nachbar erhebt sich und beginnt ebenfalls zu tanzen und unverständliche Sätze zu murmeln. Ein Dutzend Leute aus dem Publikum tut es ihm gleich, während die anderen mit einer Mischung aus Ehrerbietung und Bewunderung zuschauen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Tanz gedauert hat, aber der Klang der Instrumente scheint meinem Herzschlag zu folgen, und ich habe ein fast unbezwingbares Bedürfnis, mich hinzugeben, merkwürdige Dinge zu sagen, meinen Körper zu bewegen. Nur meine Selbstbeherrschung und meine Angst, mich lächerlich zu machen, können mich davon abhalten, mich ebenfalls wie ein Verrückter um mich selber zu drehen. Dabei ist mir plötzlich so, als würde Esther, mein Sahir, vor mir stehen, als würde sie mich anlächeln, mich bitten, die Herrin zu loben. Ich kämpfe, um mich nicht auf dieses unbekannte Ritual einzulassen, wünsche mir, es möge schnell vorbeigehen. Ich versuche, mich auf mein Vorhaben zu konzentrieren, heute Abend mit Michail zu reden und ihn dazu zu bringen, mich zu meinem Sahir zu führen. Aber ich kann nicht stillsitzen. Ich erhebe mich von meinem Stuhl und als ich vorsichtig und schüchtern die ersten Schritte versuche, verstummt die Musik unvermittelt. In dem von Kerzenlicht erhellten Saal ist nur das schwere Atmen derjenigen, die getanzt hatten, zu hören. Ganz allmählich beruhigt sich ihr Atem und das Licht geht wieder an. Alles scheint wieder zur Normalität zurückzukehren. Die Leute schenken sich Bier, Wein, Wasser, Erfrischungsgetränke ein. Die Kinder beginnen wieder herumzulaufen und laut zu reden. Und bald unterhalten sich alle wieder, als wäre nichts, absolut gar nichts passiert. »Es ist Zeit, unser Treffen zu beenden«, sagt die junge Frau, die die Kerzen angezündet hat. »Alma übernimmt die Geschichte zum Abschluss.« Alma ist die Frau mit dem Gong. Sie spricht mit dem Akzent von jemandem, der lange im Orient gelebt hat. Der Meister hatte einen Büffel. Dessen auseinanderstehende Hörner brachten ihn auf einen Gedanken. Wenn es ihm gelänge, sich zwischen diese Hörner zu setzen, würde er wie auf einem Thron sitzen. Eines Tages, als das Tier nicht aufpasste und sich zum Ausruhen hingelegt hatte, ging er zu ihm hin und tat, wovon er immer geträumt hatte. Sofort erhob sich der Büffel und warf ihn ab. Die Frau des Meisters, die dabei stand, brach in Tränen aus, als sie das sah. »Weine nicht«, sagte der Meister, sobald er sich wieder erholt hatte. »Ich habe gelitten, aber ich habe mir auch meinen Wunsch erfüllt.« Die Leute beginnen, aus dem Saal zu strömen. Ich frage meinen Nachbarn, was er gefühlt hat. »Sie wissen es. Sie schreiben ja in ihren Büchern darüber.« Ich wusste es nicht, aber musste so tun, als ob. »Vielleicht weiß ich es ja, aber ich möchte sicher gehen.« Er schaut mich an, als wüsste ich es doch nicht und scheint plötzlich daran zu zweifeln, ob ich wirklich der Schriftsteller bin, den er zu kennen glaubt. »Wir standen in Verbindung mit der Energie des Universums«, antwortet er. »Gott ging durch meine Seele.« Damit verlässt er den Raum, um nicht erklären zu müssen, was er gerade gesagt hat.